Deutschlandfunk, Information und Musik.
Von Donald Trump bis Greta Thunberg. Auch in diesem Jahr stehen wohl wieder alle möglichen und auch der ein oder andere unmögliche Kandidat auf der nominierten Liste des Friedensnobelpreises. Kommende Woche, am Freitag, wird der Träger oder die Trägerin des diesjährigen Preises bekannt gegeben. Die Namen der gut 300 Nominierten bleiben zwar eigentlich geheim, Medien berichteten aber schon im Vorfeld, dass der japanische Regierungschef Shinzo Abe Donald Trump vorgeschlagen haben soll. Und drei norwegische Politiker gaben bekannt, die Klimaaktivistin Greta Thunberg als Kandidatin eingereicht zu haben. Von Trump bis Thunberg, das klingt nach einer ziemlich bunten Mischung. Und ungefähr genauso bunt ist auch die Palette der bisherigen Preisträger. Nicht wenige von ihnen waren schon zum Zeitpunkt der Auszeichnung umstritten oder sind es aus heutiger Sicht. Der Historiker und Journalist Sven Felix Kellerhoff kennt sie alle. Er hat sogar schon mal eine Rangliste erstellt mit den 5 schlechtesten Friedensnobelpreisträgern. Und da wollte ich natürlich zuerst von ihm wissen, wer stand auf dieser Liste ganz oben?
Auf dieser Liste ganz oben stand Theodore Roosevelt, der US-Präsident, kurz nach dem Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Denn er war ein rein rassiger Imperialist. Ein Mann, der nach dem Prinzip agiert hat, rede sanft, aber habe immer einen großen Prügel bei dir. Er wurde ausgezeichnet für seine Mitwirkung am Friedensschluss zwischen dem damaligen Kaiserreich Japan und dem Zarenreich Russland. Das ist aus heutiger Sicht und eigentlich aus jeder historischen Sicht betrachtet eine viel zu große Ehre für diesen Mann, der Kriege geführt hat, der durch Krieg in die Spitze der US-Politik gekommen ist. Und es ist einfach ein Fehlgriff gewesen.
Ein Fehlgriff, sagen Sie, aber wie konnte sich das Nobelpreiskomitee denn damals so irren? Oder gab es zu der Zeit schlicht keinen besseren Kandidaten?
Ob es zu dieser Zeitpunkt bessere Kandidaten gegeben hätte, ich würde sagen schon, wenn man sich anschaut, wer in den dann folgenden Jahren zum Beispiel an Vertretern von Institutionen den Preis bekommen hat. Nun, denn Friedensnobelpreis ist ein politischer Preis. Und wenn man einen politischen Preis verleiht, gerade nach dem Prinzip, das Alfred Nobel festgelegt hat, das ja bedeutete, man sollte eine Leistung auszeichnen, die im vergangenen Jahr beigetragen hat zum Frieden, dann ist das natürlich immer ein Risiko. Nicht ohne Grund haben die wissenschaftlichen Nobelpreise längst sozusagen den Charakter von Lebenswerkpreisen bekommen. Also kaum ein Wissenschaftler wird ausgezeichnet für das, was er im vorangegangenen Jahr gefunden oder publiziert hat, sondern fast immer liegen die Entwicklungen und Entdeckungen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurück. Im politischen Bereich des Friedensnobelpreises hat man dort versucht, eine Mischung herbeizuführen. Einerseits die Auszeichnung aktueller Leistungen, andererseits aber auch die Auszeichnung für Lebenswerke oder für Institutionen. Und gerade wenn man im aktuellen Bereich unterwegs ist, kann es natürlich mal daneben gehen, wenn beispielsweise wie im Fall von Michael Gorbatschow, der große Verdienste um das Ende des Kalten Krieges hatte, kurz nach dem Verleihung des Friedensnobelpreises dann eine Situation war, wo Gorbatschow seine Panzer in Vilnius hat rollen lassen, um die dortige Freiheitsbewegung zu unterdrücken. Das war natürlich nicht ein angemessenes Verhalten für einen Friedensnobelpreisträger.
Ist das dann aber nicht ein Konstruktionsfehler dieses Preises, dass man ihn möglichst an amtierende Politiker vergeben will? Denn bei amtierenden Politikern besteht ja immer die Gefahr, dass sie irgendwann an der Realpolitik scheitern, so gut ihre Absichten vielleicht auch sein mögen.
Das ist ganz sicher ein Konstruktionsfehler, dem man eben entgehen könnte, wenn man sich darauf einigte, ähnlich vorzugehen wie bei den naturwissenschaftlichen Preisen und beispielsweise einen aus dem Amt geschiedenen UN-Generalsekretär Kofi Annan auszuzeichnen oder den langjährig um Friedensgewinnung und Friedensschaffung wirklich verdienten ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter. Der hat den Nobelpreis nicht bekommen für seine Tätigkeit als Präsident, sondern für seine darauf folgenden Vermittlungstätigkeiten. Das führt natürlich dazu, dass Preise immer nur verliehen würden an Personen, deren Beitrag zur Friedenspolitik und zur Gewinnung und Stärkung der Friedenspolitik schon Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt. Ich glaube, aus diesem Dilemma kommt man nicht heraus. Wenn man einen aktuellen Preis will, besteht die Gefahr, dass es daneben geht. Und wenn man einen Preis sozusagen für Lebenswerke verleiht, dann besteht die Gefahr, dass es einfach inaktuell wird.
Immer wieder wird der Preis ja auch an Organisationen verliehen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zum Beispiel oder das Kinderhilfswerk der UN waren schon Preisträger. Halten Sie das für sinnvoll? Solche Organisationen sind ja vielleicht nicht ganz so anfällig für spätere Fehltritte, oder?
Andererseits kann man aber eine Institution eigentlich nur einmal auszeichnen. Und dann ist sie sozusagen für diese Ehrung verbrannt. Ich fände es besser, wenn man nicht Institutionen auszeichnete. Ich glaube, dass es besser wäre, es wirklich nur an Menschen zu vergeben und dann den Mut zu haben, wenn es eben in einem Jahr niemanden unter den Nominierten gibt, der auch nur ansatzweise geeignet ist, diesen Preis zu bekommen, dann einfach zu sagen, wir haben dieses Jahr keinen, als den Preis durch eine Verleihung an eine Institution, die auch schwierig sein kann, da kann es Personalwechsel geben oder gar eine ungeeignete Person zu entwerten.
Das ist ja auch schon passiert, dass der Preis mal gar nicht vergeben wurde.
Absolut. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 19 Mal bisher. Allerdings das letzte Mal wohl schon in den 70er Jahren, dass er nicht vergeben worden ist. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, wenn wir niemanden finden, der ernsthaft sich im vergangenen Jahr oder überhaupt in den vergangenen Jahren verdient gemacht hat, dann lasst uns den Preis einfach einmal oder zweimal oder auch fünfmal nicht verleihen.
Wir haben jetzt, Herr Keller, auch schon über einige negative Beispiele gesprochen. Haben Sie denn auch eine Rangliste der besten oder der würdigsten Preisträger erstellt?
Ich habe eine solche Rangliste nicht erstellt, weil das Spannendere natürlich diejenigen sind, die ihn nicht verdient haben. Aber sehr viele Preisträger auch der vergangenen Jahre haben es zum Beispiel sehr verdient. Also ich denke nur mal an den Preisträger, der die Mikrokredite erfunden hat, einen Bangladeschi, dessen Namen ich immer nachgucken muss. Ich denke an Personen wie Martti Ahtisaari, den Finnen, der wirklich sehr stark sich eingesetzt hat über Jahrzehnte für die Gewinnung von Frieden. Ich denke auch an die gerade im vergangenen Jahrzehnt mehrfach und auch zu Recht mehrfach ausgezeichneten Bürgerrechtler wie Liu Xiaobo oder die Frauenrechtlerinnen wie Laima Gove. Das sind Personen, die diesen Friedensnobelpreis sicherlich auch verdient haben und die keine Akteure im hochpolitischen Bereich oder im hierarchisch höchsten politischen Bereich waren.
Was also macht einen würdigen Preisträger aus? Können Sie das irgendwie auf eine Formel bringen?
Die Leistung, die er oder sie vollbracht hat und die meiner Ansicht nach eben idealerweise vermutlich schon etwas zurückliegt, damit man sie als politisch interessierter Mensch, als Historiker in meinem Fall auch einzuschätzen vermag. Wir wissen, dass der Versuch, den Nahostfriedensprozess durch den Friedensnobelpreis 1993 an Rabin, Peres und Arafat zu würdigen, leider auch nach hinten losgegangen ist. Wir sind heute im Friedensprozess in Nahost leider nicht weiter als vor 25 Jahren. Wir sind wahrscheinlich sogar zurückgefallen. Also man sollte tatsächlich zurücktreten und sagen, wir verfolgen ein ähnliches Prinzip wie bei den naturwissenschaftlichen Nobelpreisen. Wir widmen diesen Preis weggehend von Nobels Testament tatsächlich zum Lebenswerkpreis und dann auch wirklich für verdiente Personen um. Es wäre besser, ihn retrospektiv zu verleihen.
Und hat das Nobelkomitee in den letzten 120 Jahren, seit es diesen Preis gibt, auch mal jemanden schlicht übersehen? Gibt es eine historische Figur, die den Preis unbedingt verdient hätte, ihn aber nie bekam?
Ich denke ja. Ich bin selber kein Helmut Kohl-Fan, wirklich nicht. Aber ich denke, dass Helmut Kohl jemand gewesen wäre, der diesen Preis verdient hätte für seine Leistung, nicht um die deutsche Wiedervereinigung. Das ist eine zwar auch friedensmäßig wichtige Leistung, aber vor allem für seinen Einsatz um Europa. Als noch zu Lebzeiten Kohls die EU ausgezeichnet wurde, habe ich das empfunden als eine Zurücksetzung von Helmut Kohl, die nicht sinnvoll gewesen wäre. Es war eine persönliche Leistung von ihm. Das war, glaube ich, keine kluge Wahl, diesen wesentlichen Politiker auszulassen.
Trotz all der Fehlentscheidungen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, gilt dieser Friedensnobelpreis ja immer noch als eine der wichtigsten politischen Auszeichnungen überhaupt. Was denken Sie, woran liegt es, dass er trotz allem offensichtlich nicht an Renommee verliert?
Man muss schon sagen, dass das Nobelpreiskomitee, die Nobelpreisstiftung, das relativ geschickt macht. Ich war in diesem Sommer im Nobelpreismuseum in Stockholm und dort war gerade, obwohl der Friedensnobelpreis ja in Oslo verliehen wird, eine Ausstellung über den Friedensnobelpreisträger Martin Luther King, auch ein sehr würdiger Preisträger. Und das machen die mit der Öffentlichkeitsarbeit schon ziemlich geschickt. Diese Ausstellung war schlichtweg faszinierend. Ich würde allerdings sagen, dass all dieses Renommee gefährdet wird, wenn man beispielsweise mehrere Jahre in Folge wenig überzeugende Preisträger auserköre oder wenn man beispielsweise, das wäre ja ein GAU, jemand wie Donald Trump zum Preisträger erhöbe, dann könnte man den Preis auch sofort einstellen.
Also Donald Trump wäre kein würdiger Preisträger 2019, sagen Sie. Wer aber wäre das? An wen würden Sie den Friedensnobelpreis in diesem Jahr verleihen?
Ich bin, glaube ich, ziemlich froh, dass ich mir diese Gedanken nicht machen muss, sondern mich darauf zurückziehen kann, es dann am kommenden Freitag zu bewerten, einzuordnen und in den historischen Kontext zu stellen. Ich habe mir schlicht und einfach noch nie vorab Gedanken darüber gemacht, wen ich für einen würdigen Preisträger hielte. Denn auch ohne meine Mitwirkung wird er nominiert werden und wird er ausgezeichnet werden. Und dann muss ich beurteilen, ob er oder sie würdig ist oder nicht.
Und sollte nun die Klimaaktivistin Greta Thunberg den Preis tatsächlich bekommen, wie würden Sie das bewerten und einordnen?
Ich würde das negativ bewerten und einordnen, denn ein bedauernswertes Kind oder eine bedauernswerte Jugendliche, die bei ihrer Rede in Tränen ausbricht und eigentlich bisher nur für Unfrieden sorgt, wäre meiner Ansicht nach zwar nicht so schlimm wie Donald Trump als Preisträger, aber jedenfalls auch kein Fortschritt.